Wie hättest du dich selbst verhalten? Werkstattgespräch über Schliebens Geschichte und Gegenwart mit Andreas Polz. Wieder einmal sind wir an einem Punkt angelangt, an dem alles kippt. Planungen, Veranstaltungen, Treffen, Festlichkeiten, Kultur, alles platzt. Wie schon so oft in den letzten 2 Jahren. Der Werkstattabend Geschichte, wie weiter nach HDL, der wurde von uns und dem Amt Schlieben abgesagt. Nun haben wir einen Podcast aufgezeichnet, um wenigstens eine minimale Alternative zu bieten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist es überhaupt sinnvoll, in einer so schwierigen, erdrückenden Gegenwart, die sich nur zähneknirschend ertragen lässt, überhaupt über Geschichte zu sprechen? Naja, ich habe gar keine gute Antwort darauf. Ich sehe und erlebe nur täglich, wie unser Miteinander auch auf der Kippe steht und von unzähligen Zerreißproben gebeutelt wird. Da sind Frust, Misstrauen und Anfeindungen, ja, die sich nicht nur durch die sozialen Medien ziehen, sondern durch ganze Familien, durch Freundeskreise. Sie stehen wie eine Glaswand zwischen uns und unseren Kunden, zwischen uns und unseren Gästen, zwischen uns und unseren Kulturbesuchern und vielen, vielen anderen Mitmenschen, die wir eigentlich so richtig schätzen und die wir auch sehr, sehr ernst nehmen. Hier, wo wir uns alle gut kennen und sehr nahe sind, da tut das besonders weh. Und es wird Spuren hinterlassen. Tiefe Spuren, die wir sicherlich noch jahrelang wahrnehmen werden. Bist du nun dafür oder dagegen? Bist du geimpft oder nicht? Ja. Und in dieser Situation wollen wir darüber philosophieren, wie wir nun weitermachen in Sachen Geschichte. Naja. Ich habe mit Andreas Polz gesprochen. Er ist der Amtsdirektor des Schliebener Landes und das schon seit vielen Jahren. Ja, wir haben über Geschichte gesprochen. Aber die Fragen, die sich aus dem Gespräch herauskristallisiert haben, die passen auch wie die Faust aufs Auge auf unsere Gegenwart. Zum Beispiel, was gilt ein Menschenleben? Wie viel ist es wert? Welche Einschränkungen? Welche Bedeutung hat es? Wie fatal wirken sich Schuldzuweisungen und einfache Schwarz-Weiß-Malereien eigentlich aus? Wohin können sie schlimmstenfalls führen? Wie wichtig ist eigentlich Glaubwürdigkeit in der Geschichte und vor allem auch heute? Was sind verdauliche Vermittlungsformate, um aufzuklären über das, was mal passiert ist und was vielleicht jetzt gerade passiert? Wohin führen Misstrauen, Lügen, Verleumdungen und Spaltung unter den Menschen? Das nur einige Beispiele. Das ist der erste Bücherkammer-Podcast, der nun Werkstattgespräche heißen soll. Wir liefern keine geschliffenen Antworten, sondern persönliche Wahrnehmungen, die Denkanstöße und Diskussionen anregen sollen, nicht mehr und nicht weniger.
Hallo Herr Polz, ich begrüße Sie recht herzlich hier bei unserem Podcast Wie weiter nach HDL. Schön, dass es geklappt hat bei Ihnen.
Ja, danke gleichfalls, Frau Kammer. Schön, dass es jetzt geklappt hat, genau. Also.
Die technischen Hürden haben wir meisterhaft hinter uns gelassen. Das ist wunderschön, genau.
Genau, richtig.
Wir legen gleich mal los.
Ja.
Von Hans-Dieter Lehmann ist kürzlich das nun endgültig letzte Buch erschienen. Nischt Genaues weiß man nicht. Passt ein bisschen in unsere Zeit hinein, die Zeit der vielen Fragezeichen. Er hat wie kein anderer, würde ich mir jetzt einfach mal rausnehmen, zu sagen, die Traditionspflege, die Außenwirkung, das Image Schliebens geprägt. Wann immer sich Schlieben irgendwo gezeigt hat, bei der Grünen Woche, bei Fernsehsendungen, da war Hans-Dieter Lehmann nicht weit. Vor gut einem Jahr ist er nun leider verstorben. Er lässt damit sicher eine Riesenlücke zurück und haben Sie jetzt so nach mit einem Jahr Abstand das Gefühl, dass diese Lücke zu schließen ist, Herr Polz?
Tja, einfach wird die natürlich nicht zu schließen sein. Und man kann sie auch nicht so einfach schließen, weil HDL war halt ein Unikat und das war halt ein Typ, war ja nicht nur, für mich nicht nur ein Heimatforscher und ein Lehrer, für mich war es ja auch ein guter Freund, muss ich mal so sagen, mit dem ich auch immer diese Neugierde um die Zeit auch verbunden hat. Und so eine Lücke kann man nie vollständig schließen. Das ist nur immer, das ist, ich will es jetzt nicht als Ersatz bezeichnen, es ist jemand anders, der vielleicht irgendwann mal die Lücke füllen wird. Aber jetzt zeichnet sich das noch lange nicht ab. Wir haben den großen Vorteil, dass wir den Freundeskreis Liovini haben, die ja praktisch in der geschichtlichen Richtung immer weiterarbeiten. Da kann man mit Sicherheit das eine oder andere kompensieren, aber HDL fehlt schon überall, das muss man wirklich sagen. Das ist an allen Ecken und Enden. Und wenn es da manchmal auch bloß der Hinweis so am Rande war, das und das und denk mal da und mach mal, guck mal da, das fehlt schon. Ja. Und naja, dann so als Typ, ne? Das ist so, sage ich immer, wie Zille in Berlin, war HDL in Schlieben.
Ja, schöner Vergleich.
Ja, wenn er da irgendwo dann immer saß mit seinem Kaffee auf dem Markt oder ne, und mal im Dranhof vorbeigucken kam und mal den einen oder anderen Hinweis gegeben hat, das ist aus der Schliebener Stadtgeschichte ist er nicht wegzudenken. Ja, und umso schwerer ist auch der Verlust. Ja.
Sehe ich ganz ähnlich. Er fehlt mir hier bei meiner Arbeit im Verlag auch an allen Ecken und Enden und auch deshalb rufe ich Sie ja des Öfteren an, wenn ich irgendetwas wissen möchte zum Thema Lebusa, zum Thema Forst oder auch Hohenbucko. Uns kommen so langsam eben die alten Zugpferde, die unheimlich viel geleistet haben, abhanden. Ja? Und dennoch ist Schlieben ja in der wirklich glücklichen Situation, auf so viele unterschiedliche Veröffentlichungen zur Regionalgeschichte blicken zu können. Man könnte fast meinen, dass die Geschichte des Amtes und der Stadt so langsam auserzählt ist. Gibt es da Ihrer Meinung nach dennoch ein paar Kapitel Regionalgeschichte, die aktuell mehr beleuchtet werden können, sollen, müssen?
Ja, da gibt es auf jeden Fall jede Menge. Wir können da anfangen beim Kauber Teich, wo wir jetzt gerade aktuell bei der ganzen Geschichte immer wieder auf Fragezeichen stoßen und merken, da wurde immer viel erzählt und gesagt, das war so und so, aber dann erzählen es andere Leute ganz anders. Da wäre so eine komplette Geschichte um den Körber Teich und die ganze Niederungslandschaft, wie sich die verändert hat durch die Fischereiwirtschaft, wie das im Mittelalter wäre jetzt bei der ganzen Stabilisierung des Wasserstandes im Körber Teich auch ganz wichtig und hilfreich. Ja. Da gibt es halt unterschiedliche Meinungen und Auffassungen, aber so eine richtige wissenschaftliche Belegarbeit dazu, zur Historie, zur Entstehungsgeschichte und so weiter und in welchen Abschnitten da was errichtet worden ist, gibt es halt nicht. Das fehlt so ein bisschen. Das ist so ein Stückwerk, wo es eben doch mal schön wäre, wenn sich damit jemand tiefgründiger beschäftigt. Und dann ist natürlich auch noch die ganze Geschichte um den Zweiten Weltkrieg und Ende Zweiten Weltkrieg, Flucht und Vertreibung eigentlich auch immer noch so ein Kapitel. Das wurde ganz stark aus der DDR-Sicht beleuchtet. Ich sage dann nur Entstehung des Ortes Freilehm, Mustersiedlung Weidmannsruh, wo das sehr sozialistisch betrachtet worden ist. Mit dem entsprechenden Hintergrund, dass es da eben nicht um Flucht und Vertreibung ging, sondern dass es da eben um neuen Aufbruch ging, die Stimmung zu schaffen, dass man, wir schaffen was, das geht voran und so weiter und so fort. Aber dass sich eben kaum mit dem Elend der Leute auseinandergesetzt worden ist, die der Flucht und der Vertreibung da ausgesetzt waren. Ja, und das wurde immer eben halt auch so ein bisschen abgestempelt auf die deutsche Schuldfrage am Zweiten Weltkrieg und die sagt, naja, wir waren halt Schulden, das war halt so, damit musste man leben, dass da eben vertrieben worden ist. Aber diese Frage an sich, wer ist da wohin vertrieben worden und wieso, weshalb und war er denn da beteiligt, aktiv oder nicht aktiv, hat das geduldet oder war es vielleicht sogar ein Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg und war trotzdem dieser Vertreibung ausgesetzt, mit dem hat sich ja nie jemand so richtig auseinandergesetzt. Und da gibt es eben auch noch weiter dann eben viele dunkle Kapitel, gerade auch um die Stadt Schlieben mit den Massenselbstmorden zum Ende des Zweiten Weltkrieges und die Massengräber, die dann eben teilweise noch fehlen, ob es von den KZ-Häftlingen waren, die entlang der Schießbahn irgendwo sein sollen, damit man das mal noch in Würde, das Kapitel zu Ende bringen kann, wie ebenso auch diese Gräber der Leute, die sich da dem Massenselbstmord dahingegeben haben, weil sie Angst hatten vor dem, was kommt da. Ne? Diese aufgepeitschte Situation in den letzten Kriegstagen, diese Angstmacherei um die anrückenden Russen und so weiter und so fort. Und dass da eben so eine Stadt da in so eine Panik verfallen ist, dass sich da eben da fast 100 Leute da selbst umgebracht haben. Das sind mit Sicherheit Sachen, die man auch mal natürlich mit der entsprechenden Vorsicht und auch mit der Rücksichtnahme auf die Personen dort mal hinterfragen müsste und beleuchten müsste. Was ist da genau vorgefallen und wieso, weshalb, warum und wer hat sie letztlich dahin getrieben? Ja.
Ich arbeite ja derzeit an einem Forschungsprojekt zum Zweiten Weltkrieg und Kriegsende im Altkreis Herzberg. Das wird so in etwa mal vielleicht heißen, das Elsterland unterm Hakenkreuz und ist so ein bisschen als Ergänzungsband zu Herzberg unterm Hakenkreuz zu verstehen, weil wir eben bei dem ersten Buch nur den Fokus auf Herzberg gerichtet haben und jetzt wollen wir schon die Region Herzberg mit Schlieben, Schönewalde, Falkenberg und Übigau mit beleuchten und da ist Schlieben schon auch ein ganz wichtiges Thema, ein wichtiges Beispiel dafür, um vor allem eben auch Einzelschicksale nachzeichnen zu können. Und da haben Sie völlig recht, dass eben in der DDR dafür gar kein Platz war für die individuellen Geschichten der einzelnen Menschen. Es gab diesen allgemeinen Schleier, den Antifaschismus, der so alles zugedeckt hat. Und so ein paar Ikonen, die verehrt werden sollten, das manchmal auch gar nicht verdient hatten. Also da war auch sehr viel Märtyrertum dabei. Leute wurden schöner gezeichnet, als sie vielleicht in der Wirklichkeit waren. Und das macht diesen Umgang ja auch manchmal so schwierig, ja, dass die Leute sich verschaukelt gefühlt haben, wenn über Erinnerungskultur in der DDR geredet worden ist, über diese Zeit. Das wirkt das bis heute Ihrer Meinung nach noch nach? Ist damit vielleicht auch ein bisschen das Schweigen zu erklären vieler Menschen? Denn wir sind jetzt mehr als zwei Generationen von dieser Zeit entfernt und noch immer ist es einfach schwierig zu forschen und Menschen zu finden, die bereit sind, darüber Auskunft zu geben, über ihre Familiengeschichten, über das, was ihren Großeltern widerfahren ist. Sehen Sie da irgendwelche Zusammenhänge? Wie ist das Schweigen und dieses Tabuisieren zu erklären?
Naja, also ich kann das jetzt mal aus meiner Sicht, wie ich das in DDR-Zeiten erlebt habe, mal darstellen. Es gab ja bloß immer, es gab immer die Sichtweise, da gab es Gute und da gab es Böse. Also es gab nur Schwarz und Weiß. Und dann wurde immer gesagt, da gab es eben die Bösen, die sind nicht mehr da. Und alles andere, was noch hier ist, ist alles gut. Das sind alles verdiente Leute für den Sozialismus mit so ein paar Randerscheinungen. Und die sind alle wichtig. Und hier ist kein einziger Kriegsverbrecher mit dabei. Oder kein Verirrter, will ich es mal so sagen. Weil es ist ja so, ich sage mal, ich habe den Fokus auf die Jahre 33 bis 39 und dann darüber hinaus immer eigentlich so im Auge, dass ich auch mal das aus der Sicht betrachte und sage, wie hättest du dich selber in der Zeit verhalten? Ja, und man hat es ja zu DDR-Zeiten gesehen, da hat man es ja auch nicht anders gemacht mit der Verblendung der Jugend, dass man da eben diese Schwarz-Weiß-Bilder gezeichnet aus Gut und Böse und wenn du gut bist, dann machst du das und das. Man hat das ja nicht hinterfragt. Ja. Und das war ja auch nicht gewünscht, dass das so stark hinterfragt wird. Und wenn dann jemand das stärker hinterfragt hat, und gesagt hat, ob denn zum Beispiel bei den Flüchtlingen, ob die damit alle einverstanden waren, ihre eigentliche angestammte Heimat zu verlassen. Diese Frage war ja schon Ketzerei am Sozialismus und an der Entstehung der DDR und so weiter und so fort. Ja, obwohl das eigentlich eine legitime Frage ist. Wir hatten gute Bekannte, meine Patentante, die stammte selber aus Schlesien und war eine Vertriebene. Die hatte eine ganz andere Darstellung der Geschichte, als wir sie im Geschichtsunterricht kennengelernt haben. Und daher wusste man, dass es doch nicht ganz so schön rot gefärbt ist, wie es immer dargestellt wurde, sondern dass es eigentlich ganz anders war. Und dass die Leute eben auch eine erhebliche Angst hatten. Und die hatte auch eine Vielzahl ihrer Geschwister verloren im Krieg. Aber da war eben hat er mir gesagt, da war eben das Sterben an der Tagesordnung. Dann hat sie dann gesagt, dass man war dann halt auch so abgestumpft. Ja. Während wir ja auch gelernt haben, und das ist ja immer das Gute, was ich der Erziehung immer zugute halten muss, dass ein Menschenleben immer durch nichts zu ersetzen ist. Aber sie sagte immer, damals zählte Menschenleben relativ wenig zu der Zeit. Ja, das ist, wir haben immer gelernt, ein Menschenleben ist unbezahlbar und durch nichts zu ersetzen. Und diese Generation, diese Kriegsgeneration ist ja aufgewachsen in der Zeit, wo ein Menschenleben nichts galt und wo man eigentlich sagte, naja, für Volk und Vaterland zu sterben, das ist eine Ehre. Ja, heute sagen wir, wenn wir uns die Märtyrertode angucken hier und diese ganze Polemik, die darum betrieben wird, was den Islam angeht und so weiter, das haben die eine Weise oder was? Was soll denn das mit ihren Jungfrauen und so weiter? Aber denk mal doch mal selber 80 Jahre zurück. Da war das ein Usus, dass das eine große Ehre war, für das deutsche Volk zu sterben und so weiter und so weiter. Ja, also muss man sich auch mal sagen, so weit sind wir gar nicht weg davon. Wir müssen nur aus der Geschichte eben lernen. Und deshalb ist es auch wichtig, die Geschichte zu erfassen. Denn wenn ich jetzt so rundherum gucke, die Älteren, die sterben alle weg. Und kann niemand mehr erzählen, dann nachher irgendwo, wie das war. Man, ja, gerade in dem Buch Herzberg unterm Hakenkreuz drinne blättert, es wirft ja immer weitere Fragen auf. Ich meine, ich habe immer den Vorteil, ich habe Ulf seine private Handynummer. Wir haben erst vor der Woche irgendwann davor gesessen und haben uns gefragt, was denn früher noch oben drüber auf dem Rathaus in Herzberg stand. Wir konnten es nicht rauskriegen. Ich habe dann Ulf angerufen abends. Durch einen Freitagabend, der konnte es mir da
Ich
gleich sagen.
erinnere mich.
Ja, aber genau das ist der Punkt. Wenn niemand diese Bilder und Fakten und Informationen zusammenträgt, sind die verloren. Und da geht es nicht nur um Bilder, Fakten und Informationen, sondern da geht es auch um Geschichte. Und das muss Geschichte, muss auch wieder erlebbar gemacht werden, dass man sagt, was ist damals alles falsch gemacht worden? Ich meine, nach dem Krieg war die Schuldfrage ruckzuck geklärt, Deutschland ist schuld und fertig, Feierabend. Erst heute beschäftigt man sich ja mal vorsichtig mit dem Thema, wie ist es eigentlich zu diesem Krieg gekommen und was ist vorher alles falsch gemacht worden von der Völkergemeinschaft. Und das sollte uns gerade heute in dieser Zeit auch immer eine Warnung sein. Und da ist es eben auch wichtig, diese kleinen lokalen Dinge immer mit zu betrachten, weil das hat nicht nur in der großen Politik stattgefunden, das hat hier auch bei uns von Haustür zu Haustür stattgefunden, so sagen. Und da muss man halt auch mal gucken und sagen, das ist alles schlimm, was da passiert ist, aber was haben wir eigentlich daraus gelernt und was nehmen wir da eigentlich mit und was können wir unseren Kindern mal mitgeben und sagen, was war jetzt mal da und da, was standen da für Gebäude, was ist da gemacht worden, warum gab es sowas und warum wurde das so gemacht, weil das ist ja alles Geschichte, ja? Und wenn wir das nicht mitnehmen, dann haben wir alles nachher irgendwo einheitliche Städte oder Ansiedlungen, die alle gleich aussehen und verlieren völlig unseren Individualismus, war, der uns ja eigentlich dann auch immer weiter voranbringt und uns eigentlich zu einem besseren Menschen dann nachher eine Entwicklung auch machen soll. Ja.
Ich würde das nochmal ganz kurz zusammenfassen wollen, Herr Polz. Also wenn ich jetzt Sie so richtig verstanden habe, wäre es Ihnen auch wichtig, Geschichte zu entwirren und ein bisschen zu befreien von den ideologischen Färbungen aus dem Sozialismus und natürlich auch aus dem Dritten Reich, damit vielleicht wieder auch klarer wird, dass man darüber sprechen kann, weil das Schweigen ja teilweise wirklich auch damit einhergeht, dass Menschen verteufelt worden sind. Ja, dass sie abgestempelt worden sind. Man hat gar nicht versucht, sie so richtig zu verstehen aus ihrer Zeit heraus, sondern man hat einfach so Gut und Böse drüber gelegt. Ja, und dann wurde alles dort so reinsortiert. Sehen Sie darin tatsächlich die Möglichkeit, wenn man Geschichte lokal aufarbeitet, dass sie dann wieder glaubwürdiger wird, erlebbarer und glaubwürdiger. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Definitiv, ja.
Und das wäre eben auch der Auftrag, ja, der jetzt eigentlich von den jüngeren Menschen doch erstmal wahrgenommen werden müsste, dass sie da vielleicht weitermachen und irgendwo auch erkennen, wo es Verstrickungen gab. Also jetzt Hans-Dieter Lehmann gehörte ja auch einer Generation an, die noch ziemlich dicht dran war am Dritten Reich, am Sozialismus. Es ist ein biografischer Zufall. Das ist jetzt kein längst auf gar keinen Fall ein Vorwurf, sondern einfach nur ein biografischer Zufall. Wann wird man geboren und wann hat man so seine produktivste Schaffensphase im Leben? Und wenn man dann eine blöde, schreckliche Zeit fällt, dann ist es unglaublich schwer. Und dann hat man es schwerer als vorangegangene oder nachkommende Generationen. Vielleicht so ging es dem Alexander Zentgraf sicherlich sehr, der sich ohne Frage mit Schuld beladen hat, aber der auch sehr produktiv und fleißig war, ja. Das sind alles solche Themen, die, also wenn ich mit Menschen rede, die immer wieder mal so dann aufkommen, vieles wurde schon gedanklich zu den Akten gelegt und dann schließt sich dann doch manchmal so ein Puzzle so ganz langsam zu einem Bild auf, wenn die Menschen anfangen zu erzählen. Und ich hatte jetzt auch ja den letzten Podcast im März über Alexander Zentgraf als Richtigstellung meiner ursprünglichen Arbeit über ihn verstehen oder verständlich machen wollen, weil sich da so viel geändert hat. Also er war dann doch nochmal auch viel, viel dichter am Reichsministerium für Propaganda dran als ursprünglich erwartet. Das ist alles zu belegen und da muss man einfach forschen und da suche ich immer nach Möglichkeiten, wie man es schafft, insbesondere auch die jüngere Generation, die mittlere Generation dafür zu gewinnen. Haben Sie da Ideen, wie das funktionieren kann? Ich habe jetzt eine schöne Werbung gesehen, KZ Lichtenburg, die Gedenkstätte, macht zusammen hier mit der Stadt Herzberg einen Comiczeichenkurs am Wochenende. Da lernen die Teenager und Kids, wie sie nicht nur Mangas zeichnen, sondern auch, wie sie sich vielleicht mit einer historischen Wirklichkeit visuell auseinandersetzen können. Mhm. Ist das so eine Möglichkeit, weil wir ja nicht mit dem erhobenen Zeigefinger vor unsere Jugendlichen treten können, die jagen uns davon, wenn wir sie belehren wollen, sondern sie wollen es ja selber irgendwo sich erschließen, die Themen. Haben Sie da Ideen?
Ja, also wir haben ja auch den Vorteil, ich meine, wir haben nur nicht die Lichtenburg, aber wir haben hier oben die KZ-Gedenkstätte in Berger. Die ist ja nun der Verein da rundherum sehr aktiv und hat sich da ja auch mit einem Thema angefangen auseinanderzusetzen, was ja auch ja zu DDR-Zeiten eigentlich schon so ein bisschen totgeschwiegen worden ist, weil das mit Sicherheit auch eine sehr unrühmliches oder ein sehr unrühmliches Kapitel für die Stadt Schlieben auch war.
Darf ich da kurz dazwischen fragen, wann Sie persönlich davon zum ersten Mal gehört haben in Ihrem Leben?
Mitte der 80er Jahre.
Aha.
Aber ich bin ja nur nicht in Schlieben in die Schule gegangen, sondern in Humbucko. Aber ich bin eigentlich nur darauf gekommen, weil mein Vater in dem Bereich auch Förster war. Und da gab es dann eben einige Arbeiten dazu aus forstwirtschaftlicher Sicht. Das hatte was damit zu tun mit dem ganzen Waldumbau in der Folge der praktisch der Wiederaufforstung der Schießbahnen und der Entwicklung in dem Bereich. Und da bin ich eigentlich darauf gestoßen. Ansonsten hätte man das wahrscheinlich nie so richtig hinterfragt. Aber da hat ja der Verein schon eine riesen Mammutarbeit gemacht, dass man heute überhaupt das mal sieht oder dass das dargestellt wird, wie sah das mal aus und dass das eigentlich so eine richtige kleine Stadt war, die da oben schon entstanden war mit kleinem Flugplatz und allem drum und dran. Alles um das KZ, wo dann keiner mehr später was davon wissen wollte, dass da eine KZ-Außenstelle war und so weiter. Und dieses ganze Grauen, was dort rundherum passiert ist. Ja, will man sowas nochmal erlebbar machen, ist auch die Frage, die man sich stellen muss. Was unsere Jugend jetzt nicht braucht, ist der erhobene Zeigefinger und sagt, Richtig. Ihr seid die Kinder eines Tätervolkes. Also damit braucht man keinem Jugendlichen mehr kommen. Die können sich nicht mal mehr mit Sozialismus auseinandersetzen. Müssen sie auch nicht, weil das war auch eigentlich eine gängelnde Zeit gewesen, die mit Sicherheit auch ihre tollen Seiten hatte, aber rein vom Individualismus her, den wir eigentlich alle irgendwo leben wollen, war sie furchtbar. Und im Dritten Reich war es schlimm, was da passiert ist. Und die Folgen waren ja nur noch katastrophaler, wie man da umgegangen ist mit Menschenleben. Mhm. Aber will man jetzt dort, ja, ich sag jetzt mal, das so machen, dass man das immer wieder den Kindern vor die Nase hält und sagt, so sieht ein verhungerter Mensch aus. Ich weiß es nicht, man kann solche krassen Bilder wählen. Das ist auch die Darstellung von Pesttoten. Haben wir hier auch auf dem Dranhoff hinten in der Geschichtsausstellung dort mit drin in der Scheune, dass man das eben mal so hinlegt, wie sah ein Pestwagen aus und wie sieht das aus, wenn da ein toter Mensch drauf liegt und so weiter und so fort. Ja, das sind manchmal harsche Bilder, die sich dann einprägen in die Gehirne der Kinder. Ob das immer der richtige Weg ist, ich weiß es nicht. Also man muss sich auch in die Psychologie mit Sicherheit von so einem Kind reinversetzen. Und je kleiner die Kinder sind, umso katastrophaler sind dann wahrscheinlich auch die Bilder. Aber man will denen ja was mitgeben für die Zukunft und sagen, passt auf, da ist was ganz, ganz Schlimmes passiert. Und das war in der Verknüpfung vieler unglücklicher Umstände, Missverständnisse zwischen einzelnen Völkern. Und dabei ist das dann nachher rausgekommen. Und dazu eben das Schaffen von einigen schlimmen Menschen, die da falsche Entscheidungen getroffen haben. Und dann eben von falschem Patriotismus, der dann dahingehend ausuferte, dass da wirklich Tausende ums Leben gekommen sind, letztlich nachher Millionen. Und daraus, das muss nicht mehr sein. Aber man braucht unserer nachfolgenden Generation nicht mehr mit diesem Tätervolk-Aspekt kommen, weil die haben damit nichts zu tun. Die haben da nichts verbrochen, die haben da nichts gemacht. Die sollen bloß daraus lernen, dass sie es nie wieder machen.
Und diese Schuldzuweisung tragen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen stärker mit uns herum, die wir im Sozialismus aufgewachsen sind, weil da ja diese Schuldzuweisungen eine ganz große Bedeutung auch hatten.
Ja.
Und da hat sich ja ein bisschen was geändert und das finde ich auch gut, dass man einfach dadurch ein bisschen nüchterner und sachlicher auf das Thema schauen kann. Für mich ist immer interessant, welche aktuelle Relevanz eigentlich Geschichte hat. Radikalität zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt so aufkommenden Populismus sehen, die AfD, die am Erstarken ist, aus welchen Gründen auch immer, die sich ja manchmal auch sehr weit rechts hinbegeben oder zumindest einfach dieser Ideologie doch sehr, sehr, entweder sehr gleichgültig oder sogar eben sehr tolerant gegenüberstehen. Kann uns da Geschichte ein bisschen weiterhelfen zu erkennen, wohin etwas führen kann, Ihrer Meinung nach? Und sollte man dann vielleicht doch diese Bilder hin und wieder zeigen, aber nicht überzogen zeigen und auch nicht um die Ohren hauen, sondern in der passenden Situation, wenn derjenige Interesse zeigt und aufnahmefähig ist, vielleicht auch in einem entsprechenden Format, wie es die Jugend konsumiert. Ja, Sophie Scholl bei Instagram. Ich bin da ein Fan davon. Ich kann das nicht anders sagen. Ich finde es ziemlich gut, in dieser kleinen also Portionierung Geschichtswissen jeden Tag abzubekommen und eine Geschichte zu verfolgen. Müssen wir uns da ganz schön doll in diese Richtung bewegen, um die jungen Menschen überhaupt noch zu erreichen? Oder schaffen wir das mit den altbewährten Mitteln? Hier ist ein Buch, guck dir das an.
Nee, man muss es anders verpacken. Man muss für die Jugend heutzutage Geschichte erlebbar machen und man darf das nicht als so Powerprogramm machen und sagen, wenn du dir 500 Seiten Buch durchgelesen hast, dann bist du auf dem Wissensstand, den du eigentlich haben solltest. Da sagen die Leute, pff, ich keine Lust drauf. Oder spätestens nach Seite 3 liegt dann schon das Handy drin und dann sind die bei Snapchat oder sonst irgendwo verschwunden, aber sind nicht mehr in dem Buch. Man muss die Neugierde daraufhin anregen. Und das kann man eben auch mit erlebbarer Geschichte. Und das funktioniert lokal eigentlich immer besser als auf großer Ebene, weil die Geschichte hat ja auch hier ihre Spuren hinterlassen. Ist ja nicht nur der Zweite Weltkrieg, sondern es sind ja auch noch andere Zeiten und Phasen bis hin zur Eiszeit, die hier noch erlebbar sind. Aber es gibt auch jüngere Geschichte, die man erlebbar machen kann. Gucken wir uns das ganze Afghanistan-Desaster an. Da kann man der Jugend auch noch glaubhaft und greifbar erklären, welchen Irrtümern manchmal Politiker unterliegen. Und dann einfach sagen, ja, schlimm. Und die große Sinnfrage, war es nun richtig, dass wir da waren oder war es falsch, dass wir da waren? Und wie wird die Geschichte über uns urteilen, mal in 30, 40 Jahren? und dann sagen, das waren alles Kriegsverbrecher, die da unten waren, oder waren das alles Humanisten, oder waren das super Typen, die da versucht haben, irgendwelche Menschenrechte durchzusetzen, wird man dann nachher sehen. Ja, ob das Mittel das Richtige war und so weiter und so fort, da werden mit Sicherheit jede Menge Bücher drüber geschrieben werden. Aber man merkt es, und das merke ich bei meinen eigenen, bei den Jungs, das hat die interessiert. Also da haben sie dann nachgefragt, das wollten sie wissen. Ja. Und genauso muss man das eben auch ein bisschen verpacken mit dieser Geschichte, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter und so fort, um da diese Warnungen vor dem Populismus auch mit reinzubringen. Wobei ich denke, dass die Jugend heute schon ganz anders drauf ist als damals zu der Zeit, wenn man da so Erster Weltkrieg, da war es eine Ehre, für den Kaiser zu sterben und so weiter und so fort. Heute geht es mehr um Miteinander. Die Vorurteile sind gar nicht so da, wie das damals zu der Zeit war, wo eigentlich ganze Bevölkerungen von Rassismus geprägt waren. Und das war ja nicht nur Deutschland, was von Rassismus geprägt war. Da muss ich Großbritannien nicht verstecken, da muss ich die USA nicht verstecken und da muss ich Frankreich auch nicht verstecken. Die waren genauso rassistisch durchgeprägt. Das war halt damals eine Modeerscheinung, sag ich es mal so. Aber dass es eben bei so einer Modeerscheinung bleiben soll, ist eigentlich dann unsere verantwortungsvolle Aufgabe, dass man da eben sagt, ja, Rassismus gehört nicht mehr in unsere Zeit. Das ist absolut nicht mehr in, und das ist wohl nicht mehr schick und das ist wohl nicht modern und das gehört nicht dazu. Und da muss man halt auch ein bisschen die Medien bespielen, die heute so die Jugend nutzt. Und wenn das so viel Scholl auf Instagram ist, dann ist das meiner Meinung nach auch der richtige Weg, weil das macht sowas verdaulich und auch leichter erklärbar, weil die setzen sich nicht mehr hin und lesen Fachbücher mit 500 Seiten Text und kein Bild oder keine Skizze drin. Da sagen die, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Man muss die Geschichte für die erstmal erlebbar machen, greifbar machen, interessant machen. Und dann kommen die vielleicht mal zu den 500 Seiten reinen Text mit Quellverweisen und allem drum und dran. Weil die Jugend heute ist ganz anders. Da gibt es einen Link und da gibt es Wikipedia. Und da kann man dann hin und her, und wenn man was wissen will, dann liest man das immer weiter nach. Und man muss sich auch nicht unbedingt jedes dicke Fachbuch kaufen, weil es gibt im Internet so viele Informationen, die sich einfach selber raussaugen und zusammenstellen und sich dann auch erlesen. Aber erst, wenn das Interesse geweckt ist. Und das Interesse weckt man am einfachsten, dass man sagt, die können auf der Couch liegen oder im Bette oder im Stuhl lümmeln mit dem Handy oder in der Hand oder dem iPad auf den Knien und dann eben da gleich mal gucken, und da sind am besten immer als Einstieg Bilder.
Richtig.
Das macht Geschichte immer erlebbarer, wenn man dann sieht, oh, guck mal, das Haus, ja, das kenne ich, das steht doch hier hinten in der Straße, oh, guck mal, was da dran steht, da stand ja mal, was war denn da früher mal drin?
Die deutsche Arbeitsfront zum Beispiel.
Genau, und so geht, ja, das dann, so geht das dann nachher los, ja, zum Beispiel alte Gebäude VPKA in Herzberg, hier vorne neben Rathaus, die alte Bude da, die heute nicht mehr steht, war das sind so eine Sachen, die wecken dann das Interesse, was ist daraus geworden, was war da später drin und wieso, weshalb, warum. Ne? Das ist so eben auch toll. Und das ist auch immer wieder die Frage, weil auch oft der Hinweis kommt, ja, da könnte man da in der Stadt mal so eine Infotafel anbringen und so weiter und so fort, was da mal vorher war. Ja, das kann man mit Sicherheit alles machen, aber es liest kaum jemand im Vorbeigehen. Aber wir haben heutzutage schon viele Mittel wie QR-Code und so weiter und so fort, wo man sagen kann, hier mal so ein Hinweis, so mal kurz. Und am besten kriegt man die Jugend damit, dass man sagt, recherchier doch mal, stell die Hintergrundinformationen mal zusammen. Das gibt's alles irgendwo im Netz, stell es mal zusammen. Was wäre für dich wichtig, das zu sagen? Und dann klatsch mal einen QR-Code drauf und dann hängen wir das dahin. Und das ist dein Stück Geschichte, was du publik machst mit deiner Sichtweise, was eben wichtig ist zu diesem Teil. Und das, denke ich mal, wäre so ein ganz tolles Projekt, was man machen könnte, wo man auch die Jugend dann dazu kriegt, sich selber damit zu identifizieren. Und da wächst dann vielleicht mal ein neuer, kleiner HDL heran, der mit Sicherheit den unverwechselbaren HDL nicht ersetzen kann, aber der vielleicht andere, eigene, unverwechselbare Spuren hinterlässt. Ja, und das ist, denke ich, unsere Aufgabe, das irgendwo so rauszukitzeln. Und da muss man halt jetzt hoffen, dass diese verrückte Corona-Zeit so schnell wie möglich vorbei ist mit allen Nebenkriegsschauplätzen, die es da so gibt, mit Impfverweigerern, Impfleugnern, Corona-Leugnern und alles Mögliche drum und dran. Und dann, dass wir wieder zur Normalität zurückkehren können und dass dieser Misstrauen untereinander aufhört. Und das ist so gerade so auch der Bogen wieder zu dem Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg. Da waren die Situationen ähnlich im Vorfeld des Krieges. Dieses gegenseitige Misstrauen, die Lüge, Illuminaten und Freimaurer und was es alles da für Geschichten gab, um irgendwelche Sachen, dass die Juden die Weltherrschaft übernehmen wollen und. Und was daraus entstanden ist aus solchen Theorien und Verleumdungen, das kann man sich dann wieder angucken. Und sagen, das darf nicht wieder passieren. Das sollte dann auch die Warnung sein. Und das ist eben eigentlich auch eine Partei wie die AfD, die ja eigentlich für konservativere Werte eingetreten ist als die CDU, CSU und damit angetreten ist, dieses Medium immer wieder bespielt und versucht, sich da aus dem radikalen Lager da die Stimmen zu sichern, indem man da so einen Populismus betreibt, der an der Grenze der, sage ich jetzt mal, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist. Ich finde es schlimm und furchtbar, aber ich finde es auch armselig, dass eine Partei, die sich zur Wahl stellt auf Landes- und Bundesebene und auch auf kommunaler Ebene, sich solcher Mittel überhaupt bedienen muss. Und da sind ja auch viele schlaue Köpfe drin, muss man auch wirklich so sagen, die mit Sicherheit eine konservativere Ansicht haben als die CDU und CSU, aber die mit Sicherheit manchmal auch das kalte Grausen kriegen, wenn sie dann irgendwelche Leute bei der AfD sehen, die als Neonazis stadtbekannt sind. Ja, und das nicht nur stadtbekannt, sondern auch überall bekannt und vielleicht auch schon strafrechtlich belangt worden sind und so weiter. Aber das ist halt so auch so ein heißes Eisen, was angefasst werden muss. Grenzt man die aus oder nimmt man sie an der Hand? Hört denen zu, wenn die ihnen auch zuhören. Ja, und tritt mit denen in Austausch, was mit Sicherheit schwer ist. Aber irgendwas ist doch da schiefgegangen, muss ich da immer sagen. Und da muss man eben mit solchen Leuten auch mal ins Gespräch kommen und sagen, wie ist deine Sicht der Dinge? Und was dazu? Und da hat mit Sicherheit auch viel dieses verklärte Weltbild oder hat mit Sicherheit auch viel zu tun, dieses verklärte Weltbild, was teilweise in der DDR vermittelt worden ist. Und dass da eben dann auch dieses Rechtssein eine Art war des Protestes. Ja, weil man wollte halt einfach anders sein. Und dann war das eben grundsätzlich erstmal verpönt. Ja. Das ist aber auch so eine schwierige Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und diesen Konflikt wird man aber mit Sicherheit so schnell auch nicht lösen. Das ist eine lange Phase. Ja.
Also die Fäden der Vergangenheit laufen immer wieder zusammen und
Ja.
betreffen uns auch heute noch sehr, sehr stark. Und was ich jetzt so rausgehört habe und was mir auch sehr, sehr gefällt, ist einfach, dass Geschichte Bedeutung hat, ja, und dass sie uns eine ganze Menge auch verraten kann über die Gegenwart und uns vielleicht auch sogar beratschlagen kann in Sachen Zukunft.
Genau.
Das wäre natürlich das Allerschönste. Herr Polz, Sie haben ein wunderschönes, ausführliches Schlusswort gerade mit Ihrem schließenden Redebeitrag geliefert. Ich will das eigentlich fast jetzt unkommentiert so stehen lassen. Es findet meine hundertprozentige Zustimmung. Das ist sehr schön. Und wenn es nicht so ist und andere Leute haben Anregungen, Hinweise, Kritiken und so weiter, dann können Sie das ja gerne auch zum Podcast liefern. Wir verbreiten den ja über die sozialen Medien. Dafür sind Sie ja da. Das ist jetzt unser mangelhafter Ersatz für die Veranstaltung mit direktem persönlichen Kontakt. Wenigstens eine kleine Alternative in dieser schwierigen Zeit. Sie haben es gesagt, also die Normalität ist das schönste und beste Ziel, was wir uns jetzt für die nächste Zeit erträumen können, um einfach wieder, naja, verschiedenen Dingen ungehindert nachgehen zu können, in Austausch treten zu können, diskutieren zu können, und auch mit jungen Menschen viel stärker zu diesen Themen vielleicht etwas auf die Beine stellen zu können. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch. Freue mich, dass wir technisch zueinander gefunden haben und auch jetzt sogar so einen schönen Austausch hatten. Herr Polz, vielen lieben Dank. Wir führen das fort.
Ja, gern.
Und ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächste Zeit. Ich finde es toll, dass Sie wirklich eine sehr aufgeschlossene Haltung auch zu den schwierigen Kapiteln Geschichte, die jede Stadt hat, ohne Frage, ja, dass Sie es aber einfach thematisieren, offen darüber reden. Das ist was, was wirklich Beeindruckendes. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Kammer.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war der erste Bücherkammer-Podcast Werkstattgespräche. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin Stefanie Kammer aus der Bücherkammer in Herzberg und ich freue mich auf eure Reaktionen auf den Kanälen Facebook, Instagram oder auch gerne per E-Mail oder Telefon. Passt auf euch auf. Bis bald.